Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen und hoffe, dass ihr mit ruhigen Klängen und viel Motivation auf dem Weg zur Arbeit rollt. Es ist kleiner Freitag und wir freuen uns jetzt riesig, die nächste Folge aufzunehmen und endlich vielleicht auch mal die ein oder anderen Punkte anzusprechen, die wir lange außen vor gelassen haben. Also wir wollen mal über AWS reden, was wir mit AWS machen, welche Credits oder Fundings sozusagen wir jetzt schon ein Stück weit bekommen haben. Wir wollen über MIPA reden, das ist der erste Haushaltsroboter, der aus Deutschland kommt. Den hatten wir von der OMR mal angerissen. Und noch so ein bisschen, was uns im Alltag mit KI beschäftigt und wollen das einfach mal nach und nach aufdröseln und mal schauen, wohin uns die Folge heute bringt und wollen vor allem auch mal über unser eigenes kleines Startup reden. Bevor wir aber starten, würde ich sagen, Fabian, wollen wir bei unserer Tradition bleiben und du wirfst ein obligatorisches Hallo in die Runde.
Moin, moin, hallo zusammen.
Ja, ich freue mich da jedes Mal aufs Neue drüber. Okay. Starten wir ich würde gerne mit einem Punkt starten, Fabian, und zwar mit Gemini Gemini von Google und OpenAI und ChatGPT, weil ich letzte Woche ja groß verkündet habe, mir geht ChatGPT auf den Sack und ich verschwinde, tschüss und ciao Kakao, und wollte ja zu Gemini rüber. Und ich muss sagen, mir gefällt die Art der Kommunikation oder der Output bei Gemini richtig gut und könnte mich mit dem auch auf jeden Fall anfreunden. Aber man merkt, wie unfassbar gut die ChatGPT-App ist, egal ob es im Web ist oder auf dem Handy, im Vergleich zu allen anderen Anbietern. Und das sind dann immer so Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass ich dann jetzt doch wieder bei ChatGPT gelandet bin, obwohl ich gerne zu Google gehen würde. Was aber on top noch kommt, ist, dass ich einfach das Google-Abo nicht abschließen kann. Da wolltest du mir übrigens nochmal bei helfen, fällt mir gerade auf.
Cool, vielleicht gleich.
Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist Wahnsinn. Ja, aber wenn ich schon nicht in der Lage bin, das Abo abzuschließen, ich finde, das zeigt doch schon, dass in der App auf jeden Fall was falsch läuft.
Ja, das Problem ist, ich habe da auch auf X jetzt einen Post gesehen, irgendwie ist auch alles zerstreut, ne? Also das eine Google-Produkt gibt es im AI-Studio, das andere irgendwie im Video-Editor, dann gibt es die Gemini-App und dann gibt es noch Firebase, dann gibt es den Jules AI, das ist der Coding-Agent. Ich hoffe, dass sie das alles mal zusammenfügen. Ich verstehe, wieso das so ist, weil das ein Konzern ist und da gibt es verschiedene Teams. Jeder kocht ein bisschen so sein eigenes Süppchen. Nur, das müssen die jetzt mal zusammenkriegen. Also, es ist eine Katastrophe. OpenAI macht das ganz gut. Operator ist zwar eine eigene Anwendung, nur es fühlt sich trotzdem so an wie ChatGPT. Und bei Sora dasselbe.
Ja, und es ist aus der App erreichbar. Ja. Genau, und du kannst aber in der App einfach draufklicken und dann wirst du da hingeleitet. Ja, so. Ja. Und das hast du bei Gemini halt alles nicht und du musst die Sachen richtig raussuchen. Und das ist halt schlecht, weil der Endkunde, der muss einfach sagen, ich hätte jetzt Bock, ein Bild zu generieren oder ich will mal hier ein Video machen oder ich möchte hier mal einfach nur ein Chatbot oder Voicebot, was auch immer. Und der muss alles in einer Anwendung finden und mit einem Klick quasi erreichen. Also das ist schon faszinierend. Und ich finde, das hat mir so ein bisschen diese alte Google-Vibes zurückgegeben, weil Google einfach ja bekannt dafür ist, viele Sachen zu machen und noch viel mehr Sachen ins Museum zu versenken. Und die haben, finde ich, mit die beste AI-Struktur oder KI-Struktur durch die Bank weg. Ich würde auch unfassbar gerne jetzt WO3 mal testen, aber es muss halt auch greifbar gemacht werden, also findbar. Das macht mich richtig wahnsinnig.
Ja, mit WO3 ist ja das Problem mit US. Also das können wir ja in Deutschland gar nicht nutzen. Ja.
Dann nur über und da hilft uns der VPN halt nicht.
Ja,
ja, aber der hilft ja nicht, weil du musst ja dein Google-Konto verknüpfen und da ist ja hinterlegt, das ist ein deutsches.
Ja, ich glaube, dann brauchst du extra noch ein extra Google-Konto. Da muss man sagen, da kann Google jetzt nicht viel für. Das ist halt die Gesetzgebung, weswegen
ist richtig.
Neue Produkte immer länger brauchen, bis wir es bekommen. Das haben wir ja bei OpenAI nicht anders. Aber ja, die brauchen so eine AI-App, wo die alles vereinen und dieses Ganze drumherum, das ist echt schwer. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, ich nehme das schon so wahr, als ob Google sich dem bewusst ist. Ich sehe sehr viele Google-Mitarbeiter aktiv auf X in den Kommentaren und interagieren. Die wissen das, glaube ich, schon. Nur es ist halt ein Konzern und die sind nicht so agil wie OpenAI. Das ist halt leider so. Irgendwann wird auch eine Firma wie Google ein bisschen schwerfälliger. Das ist irgendwie in der Natur der Sache.
Ja, vor allem, also bei OpenAI vergisst man halt manchmal, dass es noch ein Startup ist, obwohl die schon so riesig sind.
Vor allem die auch wie ein Startup agieren. Deswegen haben die halt
genau, aber ich kann sagen, da helfen die Startup-Strukturen.
Ja, die haben halt dadurch aber auch oft Flops, die nicht gut funktionieren, wie Sora zum Beispiel. Sora ist ein kompletter Flop gewesen. Schon wo es rauskam, zwei Tage später, war es eigentlich behind. Und bei Operator ja auch. Ich habe immer noch nicht das neue Operator getestet, das muss ich mal machen. Aber bei Operator war man ja eigentlich auch sehr enttäuscht. Und dafür sind die aber halt viel agiler. Das muss man halt auch sagen. Das ist immer so das Pro und Contra eines Startups. Das Problem ist, was Google so ein bisschen hat, was du als, wenn du, ich glaube nach Market Cap gerade viertgrößte Firma dieses Planetens, die können sich eigentlich keine Fuck-Ups erlauben, weil wenn Google einen riesen Fehler macht, dann hat das allein schon regulatorisch einen viel größeren Impact als OpenAI, auch wenn OpenAI mittlerweile so groß ist, aber Google würde nochmal 10-mal mehr auf die Finger gehauen. Deswegen ist es halt, ja, ist ein bisschen problematisch. Und das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das ist ein Nachteil für Google. Infrastrukturell haben die halt riesige Vorteile, auf Datenbasis haben die riesige Vorteile, aber dieses Thema, du bist ein Konzern, das ist irgendwie so der Fluch und mal gucken, ob die das noch gebacken bekommen. Ich kann mir das gut vorstellen. Also wäre ich jetzt Google, ich würde wahrscheinlich so ein Team ausgliedern. Vielleicht sollten die auch, ganz ehrlich, vielleicht sollten die das auch als Firma ausgliedern. Das ist wahrscheinlich gar nicht so möglich, nur die haben Waymo, haben die ja auch ausgegliedert aus Google heraus. Vielleicht ist sowas irgendwie möglich.
Ich habe eine viel andere und wichtigere Frage. Du hast gerade gesagt, Google ist das viertgrößte Unternehmen oder finanzstärkste Unternehmen dieses Planetens. Glaubst du, wenn wir irgendwann Mond und Mars besiedelt haben, werden wir unterschiedliche Indizes haben, die dann hast du nicht mehr einen World ETF, sondern hast du dann einen, was ist es dann, Multiplanetar ETF oder wie wird das konstruiert?
Also ich muss mich erstmal korrigieren, weil die Börse ist jetzt wieder ein bisschen eskaliert. Jetzt ist Google auf Platz 5. Amazon hat überholt, aber das ist marginal. Ja, das kann natürlich sein. Also kann natürlich sein, dass wir dann einen Earth-Ranking haben und einen Earth-ETF und einen Mars-ETF und was weiß ich nicht alles. Also möglich ist das schon. Also ja, wer weiß das.
Ja, aber spannend. Ja, spannend, dass du gerade sagst, Amazon hat überholt. Da wird AWS einen großen Anteil dran haben.
Ja, sowieso.
Und, aber jetzt auch daran, dass sie überholt haben, meine ich. Und mit AWS waren wir jetzt ja auch mal im Kontakt, also auch telefonisch. Und du ja im Vorfeld schon per Mail, weil wir bei AWS ja auch trainieren. Wir trainieren ja in unserem Startup selber ein AI-Model oder KI-Model und also ein Open-Source-Model. Dafür brauchen wir ja auch die Hardware, ja, damit wir die Server oder Leistungen letzten Endes kriegen können. Und die haben wir bei AWS, weil wir da auch einen kleinen Funding, sage ich jetzt mal, haben. Also Credits für die Leistung in Höhe von $5,000 sind es, glaube ich, oder waren es Euro, das weiß ich gerade gar nicht.
Dollar.
Die wir da ja nutzen, Dollar, genau. Und um da ja auch so ein bisschen selber zu trainieren. Und in dem Gespräch ging es eigentlich darum, auf welche Wege können wir weitere Credits organisieren, damit wir noch mehr Leistungen nutzen können, weil so $5,000 ist jetzt nicht ganz so viel gewesen oder ist nicht so viel, die sind auch relativ schnell weg. Und das war erstmal grundsätzlich ein total gutes Gespräch. Und vielleicht sollten wir da mal kurz erklären, was ist eigentlich so die Zukunftsvision, die wir mit dem kleinen Startup vor den Augen haben.
Also erstmal, wofür brauchen wir diese Credits überhaupt und warum ist 5.000 US-Dollar nicht viel? Ich meine, für 5.000 US-Dollar kannst du eine Website wahrscheinlich hosten 5 Jahre oder so. Das ist einfach, weil wir da...
Rechtlicher Einwand.
wir mieten da GPU-Server, um AI zu trainieren. Und da zahlst du dann gerne auch mal 36 US-Dollar pro Stunde oder manchmal sogar 48 US-Dollar pro Stunde für so einen GPU-Server. Und dann kannst du dir halt mal hochrechnen, wie schnell das Geld weg ist. Also da 100 Stunden, dann sind deine 5000 US-Dollar im schlimmsten Fall weg. Das ist schon sehr krank.
4 Trainingstage sozusagen.
Ja, und du brauchst ja auch immer Trainingsruns zum Experimentieren. Das ist ja leider so, du kannst ja nicht sagen, ich mache dies und das und dann ist alles wunderbar und funktioniert top. Das ist ja leider nicht so. Es ist ja selbst für die Top-Player in diesem Bereich ist das ja gewissermaßen noch so ein bisschen eine Blackbox und wird es wahrscheinlich auch immer sein. Ich glaube nicht, dass wir je das Training oder auch wie so ein LLM funktioniert, 100% entschlüsseln werden. Ich glaube, das geht über unsere eigene Vorstellungskraft hinaus. Vielleicht wird ein LLM irgendwann entschlüsseln, wie ein LLM funktioniert. Das kann sogar er sein.
Ja. Also. Ja, da hatte doch, jetzt springe ich, bevor ich jetzt springe, ganz kurz, da, ich weiß es gar nicht mehr, wer von irgendeinem großen Unternehmen, da ging es doch um die Halluzination von deren AI-Model, ich glaube, das war Google wo die das gesagt haben, die sind total dankbar. Ja. Wer war das?
Google.
Google, ne? Ja.
Da ging es darum.
Die gesagt haben, dass sie total dankbar waren, weil durch die Halluzination letzten Endes die einen neuen Trainingsansatz entwickeln konnten und bessere Produkte im AI-Bereich bekommen haben, weil sie einen Lösungsansatz vorgeschlagen bekommen haben, auf den die gar nicht gekommen wären.
Genau, es gibt ja diesen Google Alpha Evolve Agent, der für Science sehr, sehr krass ist, der auch so neue Wege findet und das ist wohl richtig bahnbrechend. Das Produkt hat man leider noch nicht in der breiten Masse drauf Zugriff. Und der hat durch eine Halluzination einen neuen Lösungsweg für ein Problem gefunden. Das hat quasi, die Halluzination hat seine Kreativität befördert. Und deswegen hat Google gesagt, vielleicht müssen wir überdenken, ob Halluzinationen immer was Schlechtes sind. Also klar, wenn du jetzt auf einer Datenbasis arbeiten möchtest in deinem Unternehmen, dann ist eine Halluzination vielleicht was Schlechtes. Aber wenn du wirklich neue Sachen erforschst, kann es auch, wenn es paradox klingt, vielleicht sogar etwas Gutes sein. Und in diesem Fall
war Google sehr dankbar. Ja, willst du, bevor ich gleich noch was zu ABS sage, möchtest du vielleicht mal kurz darauf eingehen, was Halluzinationen überhaupt sind? Also was ist damit gemeint? Weil ich glaube nicht, dass jeder was damit anfangen kann, wenn wir sagen, ja, die AI hätte halluziniert, sondern das sollten wir vielleicht mal in einfachen Worten, Fabian, kurz erklären, was damit gemeint ist.
Eine Halluzination ist am Ende so wie eine Halluzination auch bei Menschen, dass die AI sich etwas ausdenkt. Also zum Beispiel, es sieht in deinen Daten, dass Max Mustermann dein bester Kunde ist und 2000 Euro pro Tag in deinen Online-Shop ausgibt, aber dir selbst sagtest, dass es nicht Max Mustermann ist, sondern dass es Fabian Budde und der gibt in deinen Online-Shop 2000 Euro aus und dann hat es halluziniert, weil es hat den falschen Namen gegeben. Oft kommt eine Halluzination nicht, weil das Model irgendwie dumm ist und es hat jetzt Max Mustermann mit Fabian Budde verwechselt, sondern das Model weiß es einfach nicht und das ist schon noch ein Problem bei LLMs. Sie sagen dir nicht gerne, wenn sie was nicht wissen. Eine Halluzination kommt meistens zustande, nicht weil er dumm ist und er hat jetzt Max Mustermann mit Fabian Budde vertauscht, sondern weil er Daten nicht hat. Das heißt, er hat den Namen gar nicht gesehen, wegen dem Fehler in den Daten oder weil das gar nicht in den Daten steht. Und LLMs sind leider sehr schlecht darin, dir zu sagen, ey, ich habe diese Information nicht, ich kann dir leider nicht helfen, sondern dann denken sie sich gerne mal was aus. Das ist durchaus noch ein Problem, aber es ist bei Reasoning Models deutlich besser geworden als bei normalen typischen LLMs ohne Reasoning beziehungsweise Thinking. Und dadurch kommt dann eine Halluzination und die denken sich dann einfach was aus, was sinnvoll klingt.
Ja, und das Problem ist vor allem, dass die Antwort oder das Ausgedachte, also die Halluzination, rhetorisch so gut verpacken, dass man auch das locker für wahre Münze nehmen könnte, was ja häufig dann aber nicht der Fall ist. Also da muss man dann auch so ein bisschen sensibel sein, an welcher Stelle wird es jetzt voraussichtlich mal schwierig oder haken, oder wenn man die Informationen liest und man wird skeptisch, sollte man vielleicht nochmal sich eine Querinformation reinholen an der Stelle, aber für so die allgemeinen typischen Tasks sollte das eigentlich keine großen Herausforderungen sein. Was für uns aber eine große Herausforderung war, als wir AWS neu entdeckt haben und wir den ersten großen Trainingsstart hatten und wir die Trainingszeiträume sozusagen noch nicht erhöht hatten und das Training mehr als 24 Stunden lief und der AWS-Server aber letzten Endes abgebrochen hatte nach, ich glaube, was waren es, 23 Stunden oder rund
nach 24 Stunden.
Ja, so, wir hatten keine Backup Trainingsdaten und die 24 Stunden Serverleistung, die durchgelaufen ist, die war halt verbrannt.
Also die Trainingsdaten hatten wir schon, aber wir hatten keinen Checkpoint des durchgeführten Trainings. Also
ja, das meine ich. Ja, es waren halt also so 450 Euro ungefähr, also so ein Minijob, den wir an einem Tag verbrannt haben, weil uns so ein bisschen die Infos fehlten. Aber das ist halt Learning by Doing und das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter haben. Dass man ja, Wissen fehlte, um einen Fehler nicht zu machen, was ist das Schöne an einem Fehler, ne? Das weiß man, jetzt habe ich, fehlte mir eine Information, den Fehler nicht zu machen, die Information hat man und beim nächsten Mal macht man den Fehler nicht. So ist zumindest der Plan.
Ja, das ist halt im AI-Bereich ist es so, zum einen, es entwickelt sich sehr, sehr schnell, dadurch eine Lernressource, die du gerade machst, die ist nächste Woche schon wieder veraltet. Und dazu noch, ich meine, die Vorreiter in diesem Bereich sind Unternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI, Anthropic und Co. So, die haben alle kein wirkliches Interesse, die Allgemeinheit daran zu schulen, wie man am besten ein LLM trainiert. Ja, sondern die hätten das Wissen schon gerne für sich. Und ja, deswegen gibt es nicht wirklich sehr viel Wissen, was das angeht. Die Basics, das kriegst du alles heraus. Du verstehst das auch alles, wenn du dir mal ein bisschen Zeit nimmst. Ich würde schon sagen, ich weiß mittlerweile sehr, sehr gut, wie das alles funktioniert. Und ich wahrscheinlich mehr als 99% aller anderen. Aber ja, als Einsteiger ist es erstmal ein Grind. Du musst Learning by Doing machen. Was ich sowieso in den meisten Bereichen empfehlen würde, ist meistens besser als 20 Bücher zu lesen. Zumindest für mich funktioniert das am besten. Und dann verbrennt man auch mal 500 US-Dollar nicht Anthropic, sondern bei AWS. Ist dann leider so.
Ja, da können wir jetzt aber den Credits total dankbar sein, also den 5000 Dollar, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil dann fühlt sich's nicht ganz so böse an,
dass Geld verbrannt ist. Ja, aber dann am Ende hat ja alles funktioniert ganz gut. Und ist dann ein Experiment weniger, was wir hatten.
Ja, und da sollten wir vielleicht mal drauf eingehen, was wir denn überhaupt trainieren. Also ja klar, wir trainieren KI, wir trainieren LLM, ja, soweit so logisch, so gut. Aber was ist denn der Gedanke der Trainingsdaten oder anders gesagt, was wollen wir letzten Endes den Menschen da draußen zur Verfügung stellen? Was ist so die Idee, die wir haben? Ich würde sagen, erstmal so auf kleiner Basis sozusagen, bevor wir dann den großen Take machen, wenn wir dann nachher zum Meeper übergehen.
Genau, also es gibt ja in der breiten Masse bekannt als diese AI-Companions. Also da gibt es ja einen Replika und es gibt ja mittlerweile auch lauter andere Apps in diesem Bereich. Und die sind alle, um es höflich zu sagen, ziemlich dumm und fühlen sich nicht so an, als wären die jetzt wirklich auf den Stand der Technik heute, sondern das teilweise weiß man das auch, basieren die noch auf GPT-2 und die sind alle schon ziemlich schlecht. Also du merkst eindeutig, du schreibst hier mit einem Bot. Und wir trainieren gerade ein LLM und wir bauen eine App, mit der du mit AI-Companions oder AI-Friends interagieren kannst, die sich halt einfach natürlich anfühlen. Du kannst da alles erschaffen, was du möchtest. Du machst jetzt deinen besten Freund oder du machst jetzt eine Lebenspartnerin oder du keine Ahnung, du schreibst mit irgendeinem Star, den du cool findest oder so. Also das ist alles, hast du deine die Traumperson, die du möchtest, kannst du da erstellen, mit wem auch immer du ein bisschen Kontakt haben willst, oder erstellst jetzt Elon Musk und fragst ihn mal, was er da für eine Scheiße beim Grog 3.5 kommt, und quasi, du kannst da Charakter erstellen, wie du möchtest, und es soll sich halt natürlich anfühlen. Also es soll sich anfühlen, als wäre das wirklich eine andere Person und nicht so, als würdest du gerade mit einem Chatbot schreiben, der gerade seine Aufgabe erfüllt. Das ist das Grundziel, und das funktioniert ehrlicherweise auch ziemlich gut für uns. Und ich würde sagen, es gibt da eigentlich aktuell gar keine Konkurrenz, die uns da das was erreichen kann.
Ja, das klingt so sehr dick aufgetragen. Ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, wir haben ja noch einen nächsten Schritt, aber um das mal zusammenzufassen, wir haben es halt AI genannt, also Artificial Emotional Intelligence, weil das war bisher immer so die Stufe, mit der AI ja auch Probleme hatte. Auch mal genau das, was wir uns jetzt gerade ja gewünscht hätten im Bereich Halluzination, ja, auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, habe ich vergessen, sehe ich anders, nee, ich habe einen anderen Wunsch, andere Ansicht. Also wirklich der AI emotionale Intelligenz zu geben. So, das war unser Ziel. Und die größere Vision sozusagen ist, dass wir das langfristig in Robotics oder in humanoiden Robotern integrieren. Deswegen haben wir beide uns ja auch für den MIPA, also ein MIPA reserviert über die Startup-Firma, und kaufen gegebenenfalls auch ein. Das steht noch aus. Aber wenn wir dann einen MIPA kaufen würden, das ist von Neuro Robotics der erste Hausroboter, das ist eine deutsche Firma, die Roboter herstellt. Der MIPA selber hat noch kein humanoides Aussehen, aber die haben auch Roboter mit humanoidem Aussehen. Und wenn der jetzt ins häusliche Umfeld integriert wird, dann ist unsere Vorstellung, dass der auch Teil des häuslichen Umfelds wird, in der Kommunikation also auch sensibel ist, der sich die einzelnen Personen merkt, die einzelnen Lebensarten merkt, wer trinkt seinen Kaffee wie, wer trägt gerne welche Klamotten und so weiter und so fort, oder wer sitzt an welcher Stelle, und soll in der Interaktion aber auch oder in der Kommunikation vor allem aber auch diese Feinfühligkeit haben, also diese emotionale, menschliche Kommunikation beherrschen, und das ist mit LLMs gegenwärtig nicht der Fall. Und man möchte ja nicht mit seinem Haus, oder manche möchten es vielleicht, aber der Haushaltsroboter soll halt die Möglichkeit bekommen, oder alle anderen Roboter, die mit einem Menschen interagieren, das kann ja auch später Taxifahrer, Busfahrer oder ähnliches werden, aber die sollen halt die Möglichkeit bekommen, diese emotionale Intelligenz mitzubringen, damit für uns als Menschen diese Roboterstrukturen auch einfach angenehm im Alltag sind und sich auch angenehm anfühlen, und vor allem dann auch perspektivisch in der Altenpflege. Als Beispiel, ja, wo wir dringend ja auch Personal unterstützen könnten mit Robotikstrukturen, dass man dann aber als Mensch, der in einem Altenheim lebt, auch die Möglichkeit hat, normal sich zu unterhalten mit dann letzten Endes einem Roboter.
Ja, was, glaube ich, schon gerade alten Menschen, die komplett einsam im Altenheim sind. Meine Mutter hat damals im Altenheim gearbeitet. Da war das noch ein bisschen besser. Da konntest du dir auch mal Zeit nehmen für die Menschen und dich mit denen unterhalten. Heute funktioniert das ja gar nicht mehr. Also die werden da in 3 Minuten abgefertigt, und die sind komplett vereinsamt, wenn dann auch keine Angehörigen mehr da sind. Und da würde das, glaube ich, riesig helfen, wenn die einfach einen Roboter hätten, mit dem die dann auch noch sprechen können und der sich um die kümmert. Das wäre da, glaube ich, eine riesige Hilfe. Und es gibt ja auch so sehr, sehr viele Menschen, die, sagen wir mal, unter Einsamkeit leiden und für die es nicht so einfach ist, mit anderen zu connecten. Und für die wäre das auch eine riesige Hilfe. Wichtig ist halt, das ist ganz wichtig, dass wir nicht in so einen Ja-Sager-Bot dann reinkommen, wie es ChatGPT leider geworden ist. Es darf kein Bot sein, ja. bei dem du merkst, der tut alles, nur damit ich mich gut fühle, und der sagt mir, ich bin der schlauste Mensch aller Zeiten und alle meine Ideen sind super gut. Deswegen ist es wichtig, dass diese AI ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz hat und auch ein gewisses Maß an Autonomität hat. Also es darf sich rauszunehmen, eine eigene Meinung zu haben und auch zu sagen, nein, das finde ich nicht gut und das ist schlecht. du laberst Scheiße, so wie ein Mensch nun mal auch, weil sonst endet es so, wie ChatGPT nun mal endet, wenn du einen Haufen Memories mit ihm hast und dann sagt ChatGPT dir die ganze Zeit, du bist der Beste, du hast einen IQ von 250 und das, was du gerade gesagt hast, ist super, brenn ruhig mal die Schule da ab, das finde ich ganz toll, übertrieben gesagt jetzt.
Ja, genau, und vor allem ja auch, das ist ja auch so ein Problem, wenn man jetzt mit einem Voice Mode und einer anderen AI ja im Kontakt ist sozusagen, dann ist dieser Chat ja auf so eine, ich würde mal sagen, monotone Ebene immer gleich. Klar, es ist ein anderer Inhalt, aber die Art der Kommunikation ist immer gleich. Und das haben wir ja auch aufgebrochen, dass man jetzt nämlich eine Persönlichkeit, die entsteht, also ein ich sage jetzt mal übertrieben, ja, ein Bewusstsein, entsteht in dieser Struktur der AI, was ja perspektivisch dann auch zum Beispiel in einen Roboter dann platziert wird. Und dieser Roboter hat seine eigene Persönlichkeit, die er dann ja auch behält. Also seine Art Witze zu machen, seine, Marotten, die er dann manchmal falsch macht oder seine Fehler, die er falsch macht oder seine Art der Sprache. Und die verändert sich dann nicht immer mit dem User, sondern der entwickelt im Laufe der Zeit sein eigenes Bewusstsein, in dem er dann aber drin bleibt. Das heißt, er passt sich nicht stumpf immer jedem Menschen an. Und wenn dann jetzt zum Beispiel Besuch kommt, dann behält der Roboter seine Persönlichkeit bei oder der humanoide Begleiter und switcht nicht automatisch immer in die Sprache des anderen, sondern er bleibt in seiner Struktur, weil er ein eigenes Bewusstsein durch die AI bekommt. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrus an, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Man muss einfach dann mal unsere Struktur testen, wenn sie dann zur Verfügung steht. Und wenn man dann mal in die Gesprächssituation kommt, dann versteht man auch, was wir meinen.
Ja, 100%. Also wir werden damit dieses Jahr wahrscheinlich noch in eine Closed-Beta-Phase gehen. Da werden wir bestimmt im Podcast auch mal drauf hinweisen. Dann kann man das mal testen, ja, und sich selber davon überzeugen.
Dann war das jetzt mal so ein kleiner Schnellabriss in unserem Mini-Startup und wir halten euch da immer mal wieder auf dem Laufenden und ich würde sagen, ich habe jetzt keine Punkte mehr, Fabian. Ich glaube, du hast auch keine mehr. Wir hatten im Vorfeld ja mal kurz geguckt, worüber wollen wir sprechen und deswegen würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, Tschüssikowski und macht's gut.
Jo, von mir auch. Also ich habe auch nichts mehr. Es war eine recht ruhige Woche. Wir haben beide so ein bisschen an unserem Startup gearbeitet und uns gar nicht so viel jetzt mit anderem beschäftigt. Aber das muss auch mal sein. Ich meine, wir wollen ja auch vorankommen. Und deswegen auch Tschüss von mir und bis zur nächsten Woche.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fabian, für deine Zeit. Und dann macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, ja, genug gegrübelt. Jetzt wieder Füße hoch. Bis bald auf dem Kanapee.